Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Ausländische Journalisten werden in der Türkei zwar nicht mehr aus fadenscheinigen Gründen verhaftet, dafür aber faktisch ausgewiesen. Drei deutschen Journalisten ist das nun passiert. Warum das so ist und was die Türkei damit bezweckt, möchte ich gleich mit einem von ihnen besprechen. Außerdem berichten wir in dieser Woche über besonders mutige Regimegegner Tschetschenen, die den Terrorherrscher von Grosny, Ramzan Kadyrov, kritisieren. Und wir erinnern an die schwersten islamistischen Terroranschläge in Europa. Vor 15 Jahren zündeten Islamisten Bomben in Madrid. Widersprüchlich. So kann man den diplomatischen Kurs der Erdogan-Türkei momentan wohl am besten beschreiben. Nachdem die türkische Führung das Verhältnis zu Deutschland und anderen ehemaligen Partnerländern wieder etwas normalisiert hat, scheint der Herrscher von Ankara derzeit wieder auf Konfrontation aus zu sein. Deutschen Türkei-Urlaubern würde kürzlich mit Inhaftierung gedroht, wenn sie sich kurdenfreundlich geäußert haben. Und nun wurden auch drei deutschen Journalisten in der Türkei die Akkreditierung verweigert. Ein Arbeitsverbot, mit dem auch die Aufenthaltserlaubnis erlischt. Einer von ihnen ist der Tagesspiegel-Korrespondent Thomas Seibert, der gestern nach Berlin ausgereist ist. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Seibert, war es für Sie eine Ausreise oder ein Rauswurf?
Irgendwo dazwischen. Es war jetzt keine ausdrückliche Ausweisung. Es gab also keine Ausweisungsverfügung gegen mich, aber es war faktisch ein Auswurf. Rauswurf, weil es mir keine andere Wahl blieb. Meine Aufenthaltsgenehmigung ist an die Pressekarte gebunden. Ohne Pressekarte keine Aufenthaltsgenehmigung, insofern ein indirekter Rauswurf.
Sie haben 22 Jahre lang in der Türkei gelebt und als Journalist gearbeitet, nicht nur ein paar Monate oder Jahre wie andere, die das Land verlassen mussten in der Vergangenheit. Sind Sie enttäuscht darüber, was passiert ist?
Natürlich bin ich enttäuscht. Ich bin traurig darüber, dass ich dieses Land verlassen musste. Allerdings ist es so, dass ich ja vor allen Dingen Journalist bin. Und wenn ich in einem Land nicht mehr anständig arbeiten kann, dann muss ich halt gehen. Das ist zum Teil eben auch Berufsrisiko.
Wie erklären Sie sich denn, dass die Presseakkreditierung, dass Sie die jetzt nicht mehr bekommen haben?
Offiziell wurden nie Gründe genannt, weder bei mir noch bei Herrn Prase vom ZDF oder bei Herrn Gülbeyaz vom NDR. Ich glaube, wir haben es hier mit einem grundsätzlichen Perspektivwechsel der türkischen Politik zu tun, in der Sichtweise auf den Westen. Türkische Regierungspolitiker sind überzeugt, dass der Westen den Aufstieg der Türkei zu einer Großmacht verhindern will. Und Ankara sagt jetzt, wir machen das nicht mehr mit, wir halten dagegen, wir zahlen mit gleicher Münze heim. Und deswegen sieht man jetzt fast gleichzeitig Eskalationen, zunehmend Spannungen auf allen möglichen Feldern. Diese Korrespondentenfrage eben, die angesprochene Drohung gegen Türkei-Urlauber, aber auch ein sich neu anbahnender Krach zwischen der Türkei und den USA, das geht alles auf diese Wurzel zurück.
Aber bei Ihnen gab es jetzt nicht den einen kritischen Artikel, der kritischer war als der von Kollegen? Also scheint ja ziemlich willkürlich zu sein, wie Sie das jetzt erklären.
Es hat nichts mit der journalistischen Arbeit von uns drei zu tun. Ich glaube, dass die Türkei hier ein Exempel statuieren wollte an Medien, die eben sehr sichtbar sind, der Tagesspiegel als eine der größten Zeitungen in der deutschen Bundeshauptstadt, das ZDF als eine der größten Fernsehanstalten Deutschlands. Da wollte man halt durchziehen, da wollte man Einfluss nehmen auf die Berichterstattung.
Ist das jetzt also auch eine Nachricht an die Journalisten, die noch im Land sind? Passt auf, es kann im Grunde jeden treffen, der nicht im Sinne der Regierung berichtet?
Zumindest werden die Kollegen und Kolleginnen in der Türkei im Schwebezustand gehalten. Es gibt eine ganze Menge von Korrespondenten, nicht nur Deutsche, auch aus anderen Ländern, die seit Monaten nichts gehört haben von ihrem Antrag auf Verlängerung der Presseakkreditierung. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass so viele Leute hingehalten werden. Theoretisch also könnte es weitere Fälle geben.
Wie erklären Sie sich diesen Kurs jetzt insgesamt? Sie haben das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Erst Tauwetter im vergangenen Jahr und jetzt wieder Konfrontation. Das ist ja irgendwie widersprüchlich.
Es ist dadurch erklärbar, indem man sich eben die Weltsicht der handelnden Personen anschaut, da geht es weniger um außenpolitische Strategie, um außenpolitische Verlässlichkeit. Da geht es mehr um ein Gefühl der eigenen Stärke dem Westen gegenüber, das jetzt gezeigt werden soll. Der Wahlkampf im Moment in der Türkei, der Kommunalwahlkampf spielt natürlich auch eine Rolle, aber ich glaube eher oberflächlich. Insgesamt, glaube ich, hat man es hier mit einem grundsätzlichen Trend in der türkischen Politik zu tun, bei dem traditionelle Rücksichtnahmen wie etwa auf Deutschland oder auf die USA eine untergeordnete Rolle spielen und andere Prioritäten eben höher gehangen werden, eben zum Beispiel dieses türkische Selbstbewusstsein als Regionalmacht.
Dem Tagesspiegel, also Ihrem Haus, wurde von der Türkei, vom Botschafter wohl angeboten, Sie gegen einen anderen Journalisten auszutauschen. Wie hat das Haus darauf reagiert?
Es hat mit Abscheu und Entsetzen natürlich zurückgewiesen als Eingriff in die Pressefreiheit. Ein ähnliches Angebot ging auch an das ZDF und auch da wurde das zurückgewiesen. Es war, wie gesagt, der offene Versuch, auf die Berichterstattung Einfluss zu nehmen und das haben die beiden Häuser klar und deutlich zurückgewiesen.
Werden Sie jetzt weiter über die Türkei berichten, jetzt aus Berlin?
Ich werde auf jeden Fall weiter auch über die Türkei berichten. Gott sei Dank steht meine Zeitung, steht der Tagesspiegel hinter mir. Wir werden jetzt in den kommenden Tagen darüber reden, wie es weitergehen soll. Aber dass es weitergehen wird, das steht fest.
Sagt Thomas Seibert, der Tagesspiegel-Journalist musste die Türkei verlassen, weil er keine Akkreditierung mehr erhalten hat. Vielen Dank.
Gerne.
Sie sind bis heute die schwersten islamistischen Anschläge in Europa. Die Terrorattacken vom 11. März 2004 in Madrid. 191 Menschen starben, mehr als 2000 wurden verletzt, als Islamisten heute vor 15 Jahren Bomben in 4 Pendlerzügen fast zeitgleich gezündet haben. Für den damaligen Ministerpräsidenten Aznar war damals sofort klar, die ETA steckt hinter den Anschlägen. Er wollte partout keinen Zusammenhang zu seiner Irak-Politik sehen, bis ziemlich schnell nachgewiesen wurde, wer wirklich dahinter steckt. Unser Korrespondent Oliver Neuroth hat einen Mann getroffen, der damals in einem der Züge unterwegs war und als einziger in seinem Zug überlebt hat.
Louis Wecker klingelt um 7 Uhr, wie jeden Morgen. Doch an diesem Donnerstag will er nicht aufstehen. Der damals 24-Jährige nickt nochmal ein. Meine Mutter weckte mich schließlich und sagte, mach schon, Kleiner, du kommst zu spät zur Arbeit. Also nahm ich meine Tupperdose mit dem Mittagessen, meinen Rucksack und machte mich auf zu meinem Job als Informatiker. Louis läuft zum Bahnhof Entre Vías im Süden von Madrid. Er sieht seinen Zug schon am Bahnsteig stehen, im selben Moment schließen die Türen. Louis muss auf die nächste Bahn warten. Die kommt nach ein paar Minuten, sie ist rappelvoll. Der junge Mann quetscht sich in den ersten Waggon. Der Zug fährt ab und kurz darauf passiert es. Um 7.38 Uhr. Ich fiel um, etwas schlug mir heftig ins Gesicht. Ich konnte nichts mehr sehen. Die Stange, an der ich mich festgehalten hatte, verletzte mich am Kiefer. Dann sah ich links ein grelles Licht und warf mich in Fahrtrichtung. Der Zug gehört zu den 4 Bahnen, in denen Terroristen Rucksackbomben deponiert hatten. Insgesamt 100 Kilo Sprengstoff zerfetzen 2 Züge im Madrider Hauptbahnhof Atocha, die beiden anderen kurz davor, wie Louis' Zug. Er klettert nach der Explosion raus aus dem Waggon auf die Gleise. Dort liefen keine Menschen umher, es herrschte eine unheimliche Stille. Ein paar Leute gingen langsam hintereinander über die Gleise wie Zombies. Andere halfen Verletzten, aber es schrie keiner, es war nichts, Stille. Was Louis in diesem Moment noch nicht weiß, er ist der einzige Überlebende aus seinem Waggon. In dem Zug sterben 64 Menschen. Insgesamt werden durch die Anschläge 191 getötet. Für den konservativen Regierungschef José María Aznar ist klar, verantwortlich für das Massaker kann nur die baskische Terrororganisation ETA sein. Muss eine Regierung nach 30 Jahren Erfahrung mit dem Terror nicht logischerweise denken, dass es ETA war? Obwohl schon wenige Stunden nach den Anschlägen Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund gefunden werden, bleibt Aznar bei seiner These. Drei Tage vor der spanischen Parlamentswahl will er auf gar keinen Fall Verbindungen zwischen seiner Pro-Irak-Kriegspolitik und den Attentaten herstellen. Viele Spanier fühlen sich belogen und wählen die Konservativen am 14. März ab. Drei Jahre nach den Anschlägen stehen in Madrid die Hintermänner vor Gericht. 21 werden formal zu Haftstrafen von mehreren tausend Jahren verurteilt. Nach spanischem Recht müssen sie maximal 40 Jahre im Gefängnis bleiben. Luis hat die dramatischen Erlebnisse überwunden. Er stellt sich nicht die Frage, ob es Schicksal war, dass er seinen üblichen Zug verpasst hat und somit Anschlagsopfer wurde. Luis ist nur froh, das Ganze überlebt zu haben, sogar ohne größere Folgeschäden. Ich habe sofort mein Leben weitergelebt, den Einstellungstest als Feuerwehrmann bestanden. Ich bin wieder Ski gelaufen, viel gereist, habe Fotografieren zu meinem Hobby gemacht. Solange ich zwei Arme und zwei Beine habe, können mich solche Menschen nicht aufhalten.
Heute vor 15 Jahren haben Islamisten in Madrid Bomben gezündet und damit 191 Menschen getötet. Oliver Neuroth erinnerte daran. Putins dunkelster Ort, so nennen manche die Teilrepublik Tschetschenien, seit der Kreml dort den Gewaltherrscher Ramsan Kadyrov installiert hat. Der hält Putin die Treue und lässt Menschen foltern und ermorden, die nicht seiner Meinung sind. Außerdem befehligt Kadyrov eine 80.000 Mann starke eigene Armee, die in der Republik Angst und Schrecken verbreitet. Und so fliehen auch 10 Jahre nach dem Zweiten Tschetschenienkrieg immer noch Bürger nach Westeuropa. Diesmal nicht vor Rebellen oder der russischen Armee, sondern eben vor Kadyrov. Allerdings fühlen sich Kadyrovs Kritiker mittlerweile auch in der EU nicht mehr sicher, denn in letzter Zeit werden nur noch wenige als Flüchtlinge anerkannt. Sie haben Angst vor einer Abschiebung. In Polen zum Beispiel ist einer der populärsten Kritiker Kadyrovs von Ausweisung bedroht. Gesine Dornbüt hat mit ihm gesprochen.
Auf dem Computerbildschirm sieht er schmal und ein wenig blass aus. Sein Bart reicht weit über das Kinn. Die Haare auf der Oberlippe sind kurz, wie bei strenggläubigen sunnitischen Muslimen üblich. Tumsu Abdurrahmanow ist in Polen untergetaucht, nachdem sein Asylantrag von den dortigen Behörden abgelehnt wurde. Der Videoblogger fürchtet, nach Russland abgeschoben zu werden, wenn ihn die polnische Polizei findet. Deshalb ist er zurzeit nur per Internet erreichbar.
Die polnischen Behörden haben mich in eine Liste von Ausländern eingetragen, deren Aufenthalt in Polen als unerwünscht gilt.
Abdurrahmanow, 33 Jahre, stammt aus Tschetscheniens Hauptstadt Grozny. Auf seinem YouTube-Kanal kritisiert er die Willkürherrschaft des Republikchefs Ramsan Kadyrov. Mit dem folgenden Video erreichte er mehr als 1,5 Millionen User.
In diesem Video geht es darum, wie sich Ramsan Kadyrov für Verbrecher, für Mörder einsetzt.
Mit dem Bloggen hat Abdurrahmanow erst im Ausland begonnen. In Grozny arbeitete er in einem Telefonunternehmen, hatte ein gutes Auskommen. Politik interessierte ihn nicht sonderlich. Doch dann begegnete er vor gut 3 Jahren der Autokolonne eines Verwandten Ramsan Kadyrovs. Und wurde festgenommen.
Es war eine komplett zufällige Begegnung auf den Straßen Groznys. Kadyrov hat gesehen, dass ich einen Bart trage. Damit hat alles angefangen.
Die Tschetschenen gehören traditionell dem Sufismus an, einer gemäßigten Strömung im Islam, die auch der Republikchef und sein Clan propagieren. Doch seit den 1990er Jahren wird auch in Tschetschenien der sunnitische Islam populärer. Wer einen langen Bart trägt, gerät schnell in Verdacht, islamistischer Terrorist zu sein. Und wen die tschetschenischen Behörden einmal auf dem Schirm haben, der hat angesichts der Willkürherrschaft kaum eine Chance, seine Unschuld zu beweisen. Abdurrahmanow nutzte deshalb die nächste Gelegenheit, um mit Frau und Kindern nach Georgien zu fliehen. Die russischen Behörden ließen ihn über Interpol weltweit zur Fahndung ausschreiben. Sie warfen ihm vor, er sei nach Syrien gereist und habe sich dort dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen.
Aber ich war nie in Syrien, nicht vor dem arabischen Frühling, nicht danach. Ich kenne nicht einen einzigen Syrer.
Von Georgien aus wandte sich Abdurrahmanow in einem Video an die Staatsanwaltschaft Tschetscheniens. Es ist immer noch online. Er sitzt vor einer grün gemusterten Tapete und hält seinen russischen Reisepass mitsamt den Stempeln in die Kamera. Die Stempel beweisen, dass er an dem Tag, an dem er angeblich in Syrien gewesen sein soll, in Wirklichkeit in einem Flugzeug saß, unterwegs von Kasachstan nach Georgien. Die georgischen Behörden haben später bestätigt, dass Abdurrahmanow Georgien bis auf Weiteres nicht verlassen hat.
Die Anklage ist absurd.
Abdurrahmanow beschloss, mit dem Bloggen weiterzumachen und wurde so zu einem der bekanntesten Kritiker Kadyrows aus dem Nordkaukasus. Interpol löschte seinen Namen aus den Fahndungslisten. Trotz allem lehnte Georgien seinen Asylantrag ab. Die Familie floh weiter nach Polen. Doch dort urteilten die Behörden, er stelle eine Gefahr für die polnische Sicherheit dar. Der Ruf der Tschetschenen in Europa ist schlecht. Auch deutsche Verfassungsschützer warnen vor mutmaßlichen tschetschenischen Islamisten. In Paris erstach ein Tschetschene im vergangenen Jahr einen Passanten und verletzte 5 weitere. Tschetschenische Terroristen kämpften in Syrien.
Natürlich sind auch unter uns Tschetschenen abstoßende, gefährliche Verbrecher, wie unter allen anderen Menschen, auch unter den Deutschen. Aber dafür darf man nicht unser gesamtes Volk zur Verantwortung ziehen. Die Geheimdienste tun das. Sie scheren alle über einen Kamm. Und wenn du nur ein bisschen anders aussiehst, ein Bart trägst, giltst du bereits als potenziell gefährlich.
Abdurrahmanow ist überzeugt, dass Kadyrow und seine Leute seine Videos anschauen. Er fühlt sich vor ihnen auch in Polen nicht sicher. Zumal er auf seinem YouTube-Kanal auch ein Gespräch mit Kadyrows Vertreter in Europa veröffentlicht hat. Kadyrows Mann lebt in Hamburg und ist Boxpromoter.
Diese Leute haben enorm viel Geld und alle Möglichkeiten, einen Killer zu finden, wenn sie mich entfernen wollen. Und das wollen sie mit Sicherheit. Ich bekomme immer wieder Drohungen.
Amnesty International und diverse andere Menschenrechtsorganisationen haben die polnische Regierung aufgefordert, den Blogger nicht nach Russland abzuschieben. Was ihm dort drohe, beschreibt er selbst mit nüchternen Worten.
Es kann ein schneller, es kann ein langsamer Tod sein. Am Ende würden sie es so hindrehen, dass es aussieht, als hätte ich mich in einer Zelle erhängt oder mich auf andere Weise selbst getötet. So in etwa.
Und morgen berichten wir in unserer Reihe über Frauen, die vor dem tschetschenischen Regime geflohen sind und unter üblen Bedingungen zum Beispiel in Polen leben müssen. Hier übernimmt jetzt meine Kollegin Monika Dittrich mit der Sendung Tag für Tag. Und bei ihr geht es um die Frage, warum die Politik so zurückhaltend den Kirchen gegenüber ist. Und das war's von uns, von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.